In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal, herzlich willkommen zur Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und da wir uns ja eben in der Interview-Folge in der Vergangenheit bewegt haben, reden wir heute mal über das Thema Verjährung. Einen derzeit sogar noch aktuellen Fall haben wir auch gerade kurz angerissen. Ein mutmaßlicher ehemaliger Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit ist erst kürzlich angeklagt worden, weil er 1974 am Grenzübergang Friedrichstraße einen Polen, der ausreisen wollte, in den Rücken geschossen haben soll. In dieser Konstellation ist die Frage, ob es sich um Totschlag oder Mord handelt, letztlich entscheidend. Denn nähme das Landgericht Berlin das Mordmerkmal der Heimtücke an, läge also ein Mord vor und § 78 Absatz 2 StGB sagt, Mord verjährt nicht. Wird hingegen das Mordmerkmal verneint, wäre allenfalls ein Totschlag gegeben und dieser wäre mittlerweile verjährt. Die Frage des Mordmerkmals gibt hier also den Ausschlag zwischen Freispruch und lebenslang. Und auch das kurz vorab erwähnt, warum eigentlich Verjährung? Weil einer ewigen Strafverfolgung der Wert des Rechtsfriedens gegenübersteht. Der Gesetzgeber hat also entschieden, dass man bestimmte Dinge irgendwann auch einfach mal ruhen lassen und nicht weiter verfolgen muss. Daraus ergibt sich auch gleich die rechtliche Einordnung, denn Verjährung stellt ein Verfolgungshindernis dar und ist im Strafverfahren von Amts wegen zu prüfen. Also nicht wie im Zivilrecht, wo erst die Einrede der Verjährung ausdrücklich erhoben werden muss. Und diese Einordnung bedeutet für den Klausuraufbau, da es sich bei dem Eintritt der Verjährung wie beim fehlenden Strafantrag, beim absoluten Strafantragserfordernis, um ein nicht behebbares Verfahrenshindernis handelt, wäre die Verjährung in der Klausur noch vor der Tatbestandsmäßigkeit zu prüfen. Denn ist Verjährung eingetreten, stellen sich die übrigen Fragen zu Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld sowieso nicht mehr. Übrigens, bei der Revisionsklausur ist der Aufbau etwas anders, da werden die Verfahrenshindernisse nicht erst bei den Sachrügen geprüft, sondern im Rahmen der Begründetheit der Revision noch vor den absoluten Revisionsgründen als von Amts wegen zu berücksichtigende Verfahrenshindernisse. Aber zurück zur Verjährung. Die Verjährung beginnt, wenn die Tat beendet ist. Das regelt der § 78a StGB. Wenn ein Taterfolg erst später eintreten sollte, würde die Verjährung erst zu diesem Zeitpunkt beginnen. Bei einfachen Delikten wie Körperverletzung oder Beleidigung ist das relativ unproblematisch mit dem Verjährungsbeginn. Die Tat wird begangen und die Verjährung beginnt ab diesem Zeitpunkt zu laufen. Bei Dauerdelikten wird die ganze Sache dann schon etwas schwieriger, aber an diesen sieht man auch, warum diese Regelung des Verjährungsbeginnes Sinn ergibt. Wenn man beispielsweise eine Freiheitsberaubung zu prüfen hat, die über mehrere Wochen, schlechtestenfalls sogar über mehrere Jahre geht, wäre es vollkommen albern, den Verjährungsbeginn auf den Beginn dieser Freiheitsberaubung zu setzen. Sondern dann muss logischerweise die Verjährung beginnen, wenn die Tat abgeschlossen ist, also wenn die festgehaltene Person tatsächlich wieder frei ist. Das gleiche gilt auch für Besitzdelikte, unerlaubten Waffenbesitz beispielsweise. Da beginnt die Verjährung eben erst zu laufen, wenn der Beschuldigte die Waffe nicht mehr besitzt, weil sie zum Beispiel von der Polizei beschlagnahmt wurde. Hat man den Verjährungsbeginn festgestellt, ist nach § 78 Absatz 3 die Dauer der Verjährungszeit zu berechnen. Also erstmal 30 Jahre bei Taten, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht und kein Mord sind. Die gibt es nämlich zumindest theoretisch auch, zum Beispiel beim Totschlag in besonders schwerem Fall, bei der Brandstiftung mit Todesfolge, beim Raub oder der räuberischen Erpressung mit Todesfolge. Theoretisch aber deshalb, weil, aber das habe ich jetzt auch nur aus Wikipedia, es von 1991 bis einschließlich 2021 laut der Kriminologischen Zentralstelle insgesamt 3079 Verurteilungen zur lebenslanger Freiheitsstrafe gab, davon aber knapp 97% wegen Mordes, nur 1,4% wegen Raubes oder räuberischer Erpressung mit Todesfolge und 1,1% wegen Totschlags. Danach, außerhalb der lebenslangen Freiheitsstrafe, wird es etwas komplizierter, denn das Gesetz knüpft für die Dauer der Verjährung an das Höchstmaß der Freiheitsstrafe an. Höchstmaß der Freiheitsstrafe meint also die nach dem Gesetz mögliche Höchststrafe, also den oberen Strafrahmen. Bei einem Höchstmaß von mehr als 10 Jahren beträgt die Verjährung nach 78 Absatz 3 Nummer 2 also 20 Jahre. Dazu muss man gegebenenfalls § 38 Absatz 2 StGB hinzuziehen. Wenn man sich beispielsweise die Frage stellt, wann ein Raub verjährt und in § 249 StGB guckt, steht da erstmal nur Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Das wäre also die untere Strafrahmengrenze. Erst § 38 StGB sagt uns dann, dass das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe 15 Jahre beträgt. Also haben wir beim Raub einen Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren und damit greift für den Raub § 78 Absatz 3 Nummer 2 und wir haben eine Verjährungszeit von 20 Jahren. 10 Jahre Verjährung haben wir dann, wenn die Höchststrafe zwischen 5 und 10 Jahren liegt, 5 Jahre bei einem oberen Strafrahmen zwischen einem Jahr und 5 Jahren und 3 Jahre bei den übrigen Taten. Wichtig ist dann aber auch noch § 78 Absatz 4 StGB. Schärfungen oder Milderungen für besonders schwere oder minderschwere Fälle sollen nicht berücksichtigt werden. Beispiel Diebstahl. Der einfache Diebstahl nach § 242 verjährt nach 5 Jahren, denn das Höchstmaß der Freiheitsstrafe liegt eben bei 5 Jahren. 78 Absatz 3 Nummer 4 StGB. Ein Diebstahl mit Waffen nach § 244 hat einen Strafrahmen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Hier hätte man also als Höchstmaß 10 Jahre und damit auch eine Verjährung von 10 Jahren. Entscheidend ist aber, dass es sich bei § 244 StGB um eine Qualifikation handelt und nicht um ein Regelbeispiel. Denn § 78 Absatz 4 bezieht sich eben nur auf Regelbeispiele. Also etwa § 243, der besonders schwere Diebstahl. Hier sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 10 Jahren vor. Die besonders schweren Fälle sind aber lediglich Regelbeispiele und für die gilt eben § 78 Absatz 4 StGB und die Strafverschärfung ist bei der Berechnung der Verjährungsdauer eben gerade nicht zu berücksichtigen. Also besonders schwere Diebstahlstaten nach § 243 StGB können zwar mit bis zu 10 Jahren bestraft werden, verjähren aber trotzdem nach 5 Jahren. Diebstahlstaten nach § 244 StGB können auch mit bis zu 10 Jahren bestraft werden, verjähren aber auch erst nach 10 Jahren. Üblicherweise würde man in der Klausur noch einen weiteren Twist einbauen, nämlich dahingehend, dass auf den ersten Blick tatsächlich Verjährung eingetreten zu sein scheint, dann aber festzustellen ist, dass das doch noch nicht der Fall ist. Zu unterscheiden sind in diesem Kontext die absolute Verjährungsfrist und die relative Verjährungsfrist. Die relative Verjährungsfrist ist die, die sich unmittelbar aus § 78 StGB ergibt, also eben zum Beispiel beim einfachen Diebstahl 5 Jahre. Dann aber gibt es § 78c StGB. Bestimmte Maßnahmen, wie beispielsweise die Anklageerhebung, eine richterliche Vernehmung des Beschuldigten, der Erlass eines Haftbefehls und so weiter, unterbrechen die Verjährung mit der Folge, dass die Verjährungsfrist ab diesem Zeitpunkt wieder komplett neu zu laufen beginnt. Wenn ich also bei einem Diebstahl nach 4 Jahren und 10 Monaten, also 2 Monate vor Verjährungseintritt, Anklage erhebe oder auch einfach nur dem Beschuldigten rechtliches Gehör gewähre, habe ich die Verjährung unterbrochen, mit der Folge, dass ab diesem Zeitpunkt wieder 5 Jahre Verjährung zu laufen beginnen. Damit es allerdings nicht nur endlich vorangetrieben wird, sondern eben irgendwann dann doch einmal Verjährung und damit Rechtsfrieden eintritt, regelt der 78c Absatz 3 in Satz 2, die Verfolgung ist jedoch spätestens verjährt, wenn das Doppelte der gesetzlichen Verjährungsfrist erreicht ist. Das wäre die erwähnte absolute Verjährungsfrist. Durch verjährungsunterbrechende Maßnahmen kann man die Dauer der Verjährungszeit maximal verdoppeln, also beim einfachen Diebstahl maximal zu einer Verjährungsfrist von 10 Jahren kommen, dann aber ist die Tat endgültig verjährt. In der Klausur würde das in einer solchen Konstellation bedeuten, dass man erstmal feststellen müsste, dass seit der Tatbegehung mehr als 5 Jahre vergangen sind, dann eben tatsächlich Verjährung eingetreten wäre, dann aber in einem nächsten Schritt feststellen, dass es möglicherweise eine verjährungsunterbrechende Handlung gab, dann ab diesem Zeitpunkt die Verjährung noch einmal neu berechnen und dann eben zu dem Punkt kommen, dass doch kein Verfahrenshindernis vorliegt. Schließlich noch in dem Zusammenhang zu berücksichtigen ist § 78b StGB, also das Ruhen der Verjährung. Das ist letztlich nicht klausurrelevant, weil es vor allem Taten betrifft, die nicht zum Deliktskatalog der Prüfungsämter gehören, also insbesondere im Bereich der Sexualdelikte. Die Idee hier ist, dass die Verjährung überhaupt erst zu laufen beginnt, wenn das Opfer einer solchen Tat ein bestimmtes Alter erreicht hat. Vor einigen Jahren war diese Grenze noch bei 18 Jahren, wurde dann zwischenzeitlich angehoben auf 21 Jahre Inzwischen liegt die Altersgrenze bei 30 Jahren. Diese Anhebungen sind letztlich eine Folge der in den letzten Jahren häufiger zutage getretenen Missbrauchsfälle in früherer Kindheit von Menschen, die mittlerweile 40, 50 Jahre alt waren, als sie Anzeige erstatteten. Früher, als die Grenze noch bei 18 Jahren lag, ging der Gesetzgeber quasi davon aus, wenn ein Kind Opfer sexuellen Missbrauchs geworden ist, ist es gleichwohl in der Lage, sobald es volljährig geworden ist, Anzeige zu erstatten und so eine Strafverfolgung in Gang zu setzen. Das hat man inzwischen als illusorisch verworfen, weil da zu viele Konflikte eine Rolle spielen und die meisten, die auch noch nicht mit 18 zu Hause ausgezogen sind, also nach wie vor zu den mutmaßlichen Beschuldigten Kontakt haben und von diesen auch finanziell abhängig sind. Deshalb wurde die Grenze auf 21 Jahre angehoben. Durch die Diskussionen in den letzten Jahren hat der Gesetzgeber nun erkannt, dass solche Missbrauchstaten in der Kindheit und Jugend so traumatisierend sein können, dass letztlich erst viele Jahre später überhaupt einer oder einem Geschädigten bewusst wird, dass er 30, 40 Jahre zuvor Opfer sexuellen Missbrauchs geworden ist. Um für diese Menschen trotzdem noch eine Strafverfolgung zu ermöglichen, liegt das Ruhensalter jetzt bei 30 Jahren. Das bedeutet, wenn ein Kind beispielsweise im Alter von 6 Jahren Opfer eines schweren sexuellen Missbrauchs wird, dann beginnt die Verjährung erstmal nicht zu laufen. Erst ab dem 30. Lebensjahr des Opfers beginnt die Verjährung überhaupt zu laufen und die Verjährungsfrist betrüge dann 20 Jahre. Die Tat könnte also mindestens bis zum 50. Lebensjahr des Opfers verfolgt werden. Und wenn dann noch verjährungsunterbrechende Maßnahmen erfolgen und die Verjährungsfrist damit immer wieder neu in Gang gesetzt wird, könnte das Ganze sogar bis zum 70. Lebensjahr eines Missbrauchsopfers verfolgt werden, bevor dann tatsächlich Verjährung eingetreten wäre. Bei Geschädigten, bei denen schon vor dieser Gesetzesänderung und der Anhebung des Ruhensalters Verjährung eingetreten war, hilft das allerdings nicht mehr. Ist Verjährung erst einmal eingetreten, bleibt die Tat auch verjährt. Umgekehrt aber, wenn noch keine Verjährung eingetreten ist, kann eine entsprechende Änderung von § 78b StGB noch Wirkung entfalten und die Verjährungsfrist dann entsprechend länger laufen. Und zum Abschluss noch kurz prozessual. Wenn die Staatsanwaltschaft und damit auch Sie in der Examensklausur Verjährungseintritt feststellen, hat eine Einstellung nach § 170 Absatz 2 StPO zu erfolgen. Es kann eben kein hinreichender Tatverdacht mehr bestehen, denn ein hinreichender Tatverdacht setzt ja eine verfolgbare Tat voraus und bei einem Verfolgungshindernis ist das eben nicht der Fall. Wenn sich Verjährung erst im Zwischenverfahren einstellt, greift § 206a StPO und das Gericht stellt das Verfahren durch Beschluss ein. Tritt Verjährung erst im Hauptverfahren ein, wäre § 260 Absatz 3 StPO einschlägig. Das Gericht würde dann das Verfahren durch Prozessurteil einstellen. Und das wäre es erstmal an dieser Stelle wieder für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten, bitte.